886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt um diese Uhrzeit. Und standen da mit einer spannenden Meldung tatsächlich, finde ich. Fast irgendwie überraschend, muss ich ehrlich sagen auch, aber ja, vielleicht doch nicht so sehr. Der ORF zum Beispiel schreibt, der EVP-Chef kündigt aus für Verbrenner aus an. EVP-Chef Martin Weber hat das angekündigt und in einem Zeitungsinterview der Zeitung Welt am Sonntag gesagt, ich verspreche den Europäern das Aus vom Verbrenner aus, sagt der Vorsitzende von der Europäischen Volkspartei, also der größten Fraktion im EU-Parlament. Und er meint aber auch weiter, am Ziel der Klimaneutralität will man festhalten.
Aha.
Nur der Weg dahin müsse jedoch offen bleiben. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, oder ich verstehe den Satz inhaltlich nicht ganz. Nachdem Straßenverkehr über 25% des CO2-Ausstoßes einfach verantwortlich ist. Mhm. Und wenn man das lässt, wird es sich nicht ausgehen.
Ja, das wird schwierig.
Also ich sehe jetzt nicht,
ich glaub,
nicht.
Sogar Mathe, Mike, ich glaube, das schaffe sogar ich.
Ich habe jetzt keinen
schwierige Rechnung
und keinen Stift rausgeholt dafür. Aber damit wird es schwierig.
Das ist so, wie wenn ich sage, ich muss auf jeden Fall abnehmen in nächster Zeit, weil es einfach gesundheitlich wichtig ist. Aber der Weg, der bleibt noch offen. Ich weiß noch nicht wie, aber ich sollte abnehmen.
Mit Schnitzel und Bier versuchen.
Ich werde weiterhin Zucker essen, aber es wird sich schon irgendwie ausgehen mit dem Abnehmen.
Ja, nein, also er wird auch dann von ideologischen Fehlern der vergangenen Legislaturperiode müssen korrigiert werden. Und das heißt, wichtig, dass wir die Jobs in der Autoindustrie sichern und auch die Arbeiter für uns gewinnen. Und womöglich lasse sich auf diese Weise auch der Aufstieg der Rechtspopulisten verlangsamen, sagt er dann weiter. Ich weiß nicht ganz, wie das alles zusammenhängt in dem Fall, oder was für den das sind. Was natürlich auch viele drunter dann sich, wenn man die Kommentare liest und so weiter, einfach ganz viele sagen, naja, aber ich meine, also das ist doch extrem rückwärtsgewandt. Auch bei den Autoherstellern ist das schon angekommen. Eher diese Unsicherheit,
ja,
dass es zuerst geheißen hat, es gibt einen Verbrenner aus, dann wieder vielleicht doch nicht. Oder dann gibt es noch weiter, hin und her und sonst was und Ding. Gerade das macht es ja schwierig. Und das dürfte auch, oder zumindest ist das, was viele auch sagen und vermuten, dass das vielleicht ein Problem war und ist, warum die europäische Autoindustrie diesen Sprung nicht so rigoros durchgezogen hat, wie zum Beispiel in China die Industrie. Dort einfach jetzt führend bei E-Autos,
absolut,
da weit abgelaufen den Rang.
Die und einfach klar, seit Jahren ganz, ganz klare Vorgaben haben.
Der war so, zack, so machen wir das jetzt, wir Punkt, das. Wird durchgezogen. Und natürlich immer auch Kritiker, die dann sagen, ja, frühere Technologien sind auch nicht per Verbot abgelöst worden, sondern hat dann einfach der Markt geregelt, das ist von selber passiert, als Beispiel die Dampflok. Ja, das stimmt, die Dampflok zum Beispiel hat aber auch nicht ein Treibhausgas ausgestoßen und damit wahrscheinlich den Zusammenbruch eines Ökosystems hervorgerufen.
Ja.
Wenn das so gewesen wäre und hätte, also da hat es einen anderen Grund.
Ja.
Es ist ja nicht, dass irgendwer den Markt des Spaßhalber da ändern will oder das verbieten will, sondern da geht es halt ja schon um was ganz Klares. Und auch weil immer viele Argumente kommen mit, naja, aber so viel besser ist die CO2-Bilanz von einem E-Auto jetzt auch nicht, weil ja die Batterie, da wird ja in der Produktion so viel CO2 produziert. Das stimmt, da wird mehr CO2 in der Batterieproduktion erzeugt als beim normalen Auto, also bei einem Verbrennerauto. Aber dieser Unterschied macht sich sehr schnell wieder wett, je nach Land- und Strommix. Und gerade in Europa beispielsweise, in Mitteleuropa, ist das bei dem Strommix dann unterschiedlich, auch jetzt nach zwischen 30.000 und 50.000 Kilometer.
Ja.
Manche schreiben sogar von 17.000 Kilometern, das kommt dann wirklich drauf an.
Ja, ja, ja.
Aber nach einigen Kilometern ist es dann...
Wenn du das Auto ein bisschen fährst, dann hast du diese Bilanz wettgemacht.
Richtig, richtig. Und damit, also auch dafür. Ja, aber spannend. Er hofft auch, dass ihn die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament unterstützen. Da weiß man noch nichts davon. Ob das auch für die Wirtschaft so gescheit ist, für die Autoindustrie, dass sie jetzt dann noch einmal unsicherer sind.
Wenn sich wieder was ändert.
Und auch da nicht das wirklich durchziehen können, wird man sehen. Aber generell, der Autoindustrie geht es nicht gut in Europa. Das ist zwar richtig. Ob das ihnen hilft, sehen wir dann, wann es soweit ist.
Mhm.
Gut, wir kommen zu was ganz anderem. Und zwar zum aufschlussreichen Thema, hast du gesagt.
Oh ja, genau, zum aufschlussreichen Thema. Wie oft ist es euch denn schon passiert, dass ihr euch ausgesperrt habt?
mir noch nie, aber wirklich? In der Familie mal jemanden.
Okay.
Ja, im Hotelzimmer haben wir ausgeschaut.
Ja, das ist nicht so schlimm. Geht nur zur Rezeption, oder?
Und dann richtig.
Fertig.
Aber zu Hause mir noch nie. Ich musste schon mal Verwandte in die Wohnung wieder reinbringen.
Okay. Mir
aber
ist auch schon mal passiert.
Mir ist auch passiert, dann.
Mir ist es schon mehrmals passiert. Das ist richtig unangenehm.
Oh weh.
Deswegen schaue ich immer, dass ich so viele Ersatzschlüssel in meinem Umfeld verteile, wie nur irgendwie möglich. Aber manchmal, wenn man wirklich Pech hat, ist mir zwar wirklich noch nicht passiert, aber manchmal muss dann der Schlüsseldienst kommen. Und da jetzt ein spannender Standardartikel: ausgesperrt, die Nummern, Zitat, die Nummern auf den Pickerln sollte man niemals anrufen. Geht's um die Aufsperrdienste und gefragt hier Christian Adamovic, Innungsmeister der Wiener Metalltechniker. Und der sagt, ja, man kann halt auch Pech haben und die Nummern, die man so sehr schnell findet und die dann auf irgendwelchen Pickerln stehen, die sollte man eher nicht anrufen, da steigt man dann oft einmal schlecht aus. In dem Standardartikel sind Bilder von Schlössern, die komplett zerstört sind, also wo die halbe Tür irgendwie schon beschädigt ist. Und
aufschießen kann ich selber. Also,
wenn ich mit voller Wucht dagegen treten kann.
Mit dem Auto eine vorne in die Wohnung. War kein Dienst.
Warum bin ich hier auf die Idee nicht gekommen?
Ja, wirklich.
Genau, und das sollte eben nicht so ausschauen. Also sagt Christian Adamovic auch, also das Schloss darf nicht so sein. In über 90% der Fälle ist es ein Standardschloss, eine Standardtür und diese einfach nur zugefällen, das kann ein guter Schlüsseldienst innerhalb von wenigen Minuten und komplett ohne Beschädigung öffnen.
Mhm. Immer beunruhigend, dass das so ist.
Das finde ich auch lustig, dass du das sagst, weil das war mein erster Gedanke.
Das ist ein Umstand, wo ich mir immer denke, gar nicht einmal so leimend, dass das so geht.
Wenn du dem Typen zuschaust, wie er von wenigen Minuten, ohne irgendwas kaputt zu machen, in deine Wohnung einbricht.
Ich habe das noch nicht selber erlebt, aber in der Doku so. Na, drehen Sie sich bitte weg, das ist Berufsgeheimnis.
Ja.
Lass dich weg, passt, bin drin.
Fertig.
Geil, ja. Geile Tür.
Genau. Also offensichtlich, es geht, ja, wenn man Profi ist. Aber bei diesen Aufsperrdiensten sind viele Betriebe dabei, die gar nicht den genötigen Gewerbeschein dafür haben. Mhm. Und erkennen kann man so nicht vertrauenswürdige Dienste daran, dass sie oft mit viel zu günstigen Preisen werben. Also sagen, ja, wir kommen rund um die Uhr und 30 Euro kostet es und fertig.
Und dann kostet es.
Genau, und dann kommen sie und sagen, naja, Entschuldigung, aber Anfahrt und Steuer und wir nehmen nur Bargeld.
Und Uhrzeit.
Genau. Ja. Und das Aufschlag. Also es ist einfach nicht realistisch, dass die mitten in der Nacht einer für 30 Euro deine Tür aufsperrt. Das ist einfach nicht realistisch.
Ja.
Standardschloss aufkriegen, es kostet so zwischen 120 und 150 Euro. Teurer wird es, wenn es Sicherheitstüren sind. Da kann es dann auch wirklich vorkommen, dass man das Schloss zerstören muss. Und natürlich, wenn alle Schlüssel weg sind, also du auch gar keine Ersatzschlüssel, alles fast verloren und der ganze Zylinder muss ausgetauscht werden, da kommst du dann schnell auf mehrere hundert Euro. Aber wenn es ein Standardschloss ist, Standardtür, dann kostet das eben so zwischen 120 und 150 und die Tür darf auch danach nicht beschädigt sein. Das geht einfach nicht. Ja. Es gibt viele, viele Sachen, die auf unseriöse Betriebe hinweisen. Zum Beispiel, manche wollen, dass du unterschreibst, dass für Schäden keine Haftung übernommen wird. Mhm. Und das ist, also sie dürfen nicht einfach machen, was sie wollen mit der Türe.
Aber das unterschreibst schon.
Genau, wenn du es unterschreibst schon, aber das solltest du einfach nicht unterschreiben.
Ja, okay.
Und jeder Aufsperrer muss auch verlangen, dass du rechtsverbindlich eine Erklärung unterschreibst, mit Lichtbildausweis, dass du die Wohnung betreten darfst.
Mhm.
Also dass es wirklich deine ist. Das musst du rechtsverbindlich unterschreiben. Und suche nach seriösen Unternehmen. Mein Aufsperrdienst, alleszusammen.at. Dort kann man nach Betrieben mit Gütesiegel ausschalten. Und der Artikel endet dann mit Tipps gegen das Aussperren. Das finde ich vor allem spannend, weil der Herr Innungsmeister hat gesagt, in seinem Haus hat er Schlüssel überhaupt abgeschafft. Türen mit Zahlencode und Fingerprint und
na,
so weiter.
Das ist was für dich, Mike.
Naja, das finde ich. Das
Zahlencode.
Find ich genau
Zahlencode,
das
find ich. Aber sagen wir so, einen Finger verliert man wenigstens nicht so oft.
Ja, den hat man meistens mit. Ein Freund hat ein Implantat in seiner Hand, mit dem er seine Tür aufsperrt.
Diese Chips, NFC-Chips.
Ja. Da kannst du halt, darfst die Hand nicht verlieren, das passiert hoffentlich selten.
Sollte auch nicht. Sollte nicht vorkommen.
Das ist vielleicht größere Probleme.
Und dann schauen wir noch zu was ganz anderem, und zwar zu den Stars des jetzt eigentlich schon fast viel wichtigeren Mediums als das Kino, nämlich dem Fernsehen und den Streaming-Anbietern.
Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr jetzt dann aufsteht und das erste Mal Social Media durchscrollt, da werdet ihr einige Meldungen dazu haben, denn in der Nacht auf heute wurden in L.A. die Emmys vergeben. Und das sind eben nach dem Oscar, das kann man schon so sagen, der wichtigste Preis in der Branche. Oscars ja für den Film, Emmy für Fernsehen. Und da haben einige Serien fett abgeräumt. Und wenn ihr eh gerade was zum Schauen braucht, vielleicht irgendwas Neues zum Bingen am Sonntag, dann liefern die Sieger der Emmy Awards vielleicht Inspirationen, schreiben eben viele Medien drüber. Der Kurier zum Beispiel, 13 Preise, Doppelpunkt, The Studio räumt bei den Emmy Awards ab. Und da sind wir auch schon beim großen Sieger des Abends und der Verleihung, The Studio. ich persönlich habe es gesehen, deswegen kann ich sagen, eine richtig gute, witzige Satire-Serie über die Filmbranche und Hollywood mit und von Seth Rogen. Beste Comedy-Serie des Jahres, eben mit 13 Preisen. Habt ihr die gesehen?
Ich sage, es ist nicht nur des Jahres, sondern überhaupt eine der Top-Comedy-Serien, die ich hier gesehen habe.
Mhm. Ich hole mir wirklich öfter mal Inspiration bei den Emmys und so ist es auch jetzt persönlich. Ich werde das unbedingt schauen müssen.
Ja, also das ist genial
ist
gemacht.
Ist wirklich empfehlenswert. Ja.
Ganz eigener Stil auch, wie es gedreht ist. Sehr viele One-Shots ja. und sehr viele lange Takes und extra, also wirklich super gemacht.
Und es sind wahnsinnig viele Stars und Gastauftritte mit dabei. Also hochkarätig besetzt. Und ich glaube, es ist teilweise auch aufschlussreich, weil obwohl es eine Satire ist, glaube ich, dass wirklich viel genau so passiert in Hollywood und genau so zugeht. Und deswegen
Seth Rogen hat in einem Interview erzählt, dass alles im Grunde auf Dingen passiert, die er selber erlebt hat. Jetzt nicht ganz eins zu eins, aber es sind alles Dinge, die ihm so passiert sind in seinen Jahren in Hollywood. Ja. Sei es Gespräche mit Studiobossen, mit Regisseuren, mit sonstigen Leuten.
Mit Schauspielern bestimmt.
Mit Schauspielern und diese, das dann auch wiedergeben, die sensationell.
Ist auch übrigens ein neuer Rekord für eine Comedy-Serie in einem einzigen Jahr mit den 13 Emmys. Also Wahnsinn. Bestes Drama, Mike, falls du noch was brauchst, ist eine Krankenhausserie und zwar The Pitt. Kenne ich nicht, aber das Besondere an der Serie ist, es geht um ein Team in einer Notaufnahme. Gut, davon gibt es genug. Aber die ganze Staffel handelt von einer einzigen Schicht, von einer einzigen 15-Stunden-Schicht. Und jede Folge behandelt circa eine Stunde von dieser Schicht. Also ist so
das
aufgebaut.
Das klingt intensiv.
Und das ist auch tatsächlich so gemacht. Die Macher von dieser Serie haben da, also es ist die auch von vielen Medizinern gesagt, realistischste medizinische Serie am Markt. Weil das ist der Anspruch gewesen, dass sie wirklich fast alles so nah wie möglich halt, ohne jetzt, was man dann natürlich, muss man sagen, auch dramatischer sein, aber grundsätzlich ist die realistischste medizinische Serie, die es gibt.
Das musst du ja, weil es gibt so viele solcher Serien und wenn du jetzt irgendwas Neues machen willst, dann ist wahrscheinlich der gute Zugang, dass ich so realistisch wie möglich mache. Und dann noch etwas Besonderes, wir haben im Studio auch schon drüber geredet, und zwar das Drama Adolescence. Eine Serie in 4 Teilen erzählt immer aus einer anderen Perspektive vom Mord an einer Teenagerin durch einen Mitschüler. Und diese Serie hat den Preis für die beste Miniserie bekommen und da jetzt eben das Besondere, der junge Schauspieler, der eben die Hauptrolle spielt, Owen Cooper, ist 15 Jahre und ist der jüngste männliche Schauspieler, der je einen Emmy-Schauspielpreis bekommen hat.
Wow. Und das ist auch seine erste Rolle, sein erster Job als Schauspieler.
Wow.
Der hat auch sonst noch nichts gemacht.
Und der hat das auch richtig gut
gemacht. Der Junge.
Hammer.
Und die Serie ist auch eigens ganz speziell produziert, weil es sind 4 Folgen, jeweils eine Stunde irgendwas und das sind auch One-Shots. Wahnsinnig aufwendig gedreht. Wahnsinnig gut gemacht.
Also immer aus einer anderen Perspektive eben. Und es zahlt sich auf jeden Fall aus. Wirklich große Empfehlung eben der Schauspieler. Der Puppe, sage ich jetzt einmal, hat das auch richtig, richtig toll gemacht. Und noch kurz am Schluss, weil es auch doch sehr interessant ist, finde ich, und eine schöne Geste. Es gab auch Standing Ovations und einen Steven-Sprechchor natürlich für Stephen Colbert, den Late-Night-Moderator, den jetzt da eben viele verabschiedet haben, weil, wie wir ja wissen, die Sendung wurde eingestellt, die Late-Night-Show.
Auf Verlangen der Regierung in den USA. Um einen Deal durchzuwinken, für den Mutterkonzern, die Studios von CBS. Ja. Und das hat für große Aufregung gesorgt, aber er wird schon unterkommen.
Und da eben hat er natürlich sich auch einen kleinen Scherz nicht nehmen lassen. Wenn ich gerade eure Aufmerksamkeit habe, sagt er, stellt irgendjemand vielleicht neue Mitarbeiter ein. Ja. Aber das finde ich auch schön, dass da so die Geste da war für ihn.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6